Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christian Warcliffe von Assure. Viel Spaß!
Die Fähigkeit im Projektmanagement oder als Projektmanager ist aus meiner Sicht sozusagen in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was muss ich heute tun, damit diese Zukunft morgen eintritt. Und ich stelle fest, es fällt vielen Menschen schwer. Es ist total einfach in Anführungszeichen. Wir haben ja heute, du sagst ja, digitale Tools, also ob das Jira ist, ob das ein Trello-Board ist, in dem Zuge halte ich es schon für eine grundsätzliche Kompetenz, in Projekten oder projekthaft arbeiten zu können, weil die Zeiten sind in ganz vielen Unternehmen sind die Zeiten einfach vorbei, wo ich eine reine Linienaufgabe, ich habe was entwickelt und das wird jetzt 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre betrieben. Das ist einfach Geschichte.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel. Ich bin Vater von 3 Töchtern und frage mich, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt für unsere Kinder gestalten können. Hier geht es also um Future of Work, die Zukunft der Arbeit. Und ich lade mir hier gute Leute ein, die viel ausprobieren, experimentieren und erzählen, was sie gelernt haben. Heute ist Christian Rockliffe bei mir. Er ist Geschäftsführer von Assure Consulting aus Frankfurt am Main und sie helfen Unternehmen dabei, Projekte erfolgreich zu machen. Ich glaube, Projektmanagement ist grundsätzlich für uns alle nichts Neues. Die Frage ist nur, wie wir unsere Projekte erfolgreich treiben und zum Abschluss bringen in einer Zeit, in der sich alles rasend schnell entwickelt und in der vielleicht am Ende des Projekts die Rahmenbedingungen ganz anders aussehen. Ja, wir reden also über die großen Projekte, die auch zu scheitern drohten. Ja, also natürlich denken wir auch an Architektur, wir denken an die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen, aber manchmal sind es ja auch ganz kleine Digitalprojekte in der Transformation, die zu scheitern drohen. Christian erklärt uns, worauf es ankommt. Wir gucken natürlich auch nochmal an seine Story. Er hat auch englisches Blut. Warum, wieso, erklärt er uns gleich selbst. Gute Unterhaltung. Dieser Podcast wird präsentiert von Adobe Acrobat, der Komplettlösung für PDF-Dokumente und E-Signaturen. Seit ich Adobe Acrobat nutze, habe ich wirklich kein Papierkram mehr auf dem Schreibtisch rumfliegen, sondern alles an einem Ort. Alle Dokumente endlich digital. Ich kann am Smartphone drauf zugreifen, am Tablet oder am Laptop. Und das ist, glaube ich, für viele Unternehmen ein absoluter Gewinn, denn man hat nicht nur den Überblick, man kann auch die Dokumente erstellen, die man braucht, auch barrierefreie PDF-Dokumente. Ihr könnt also ausfüllbare Formularfelder und Beschreibungen anlegen und die Tab-Reihenfolge festlegen. Ihr könnt dem PDF-Dokument diverse Ein- und Ausgabehilfeelemente hinzufügen. Ihr könnt das PDF-Dokument mit Text versehen und ihr könnt einem mit Text versehenen PDF-Dokument auch ein Wasserzeichen hinzufügen. Adobe Acrobat ist die Komplettlösung für PDF-Workflows und elektronische Unterschriften. Probiert's mal aus. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Einfaches Erstellen, Verwalten, Kommentieren und Verteilen von PDF-Dateien. Ich kann es euch nur empfehlen. Checkt es unbedingt mal aus. Ja, damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schöne Grüße aus Dreieich bei Frankfurt, Gabriel. Danke für die Einladung.
Endlich mal wieder Hessen. Ich habe das ja schon ein, zwei Mal hier im Podcast erzählt. Ich hatte ja mal eine wirklich schöne Zeit in Hessen, habe da in Darmstadt studiert und wirklich viele gute Freunde noch bis heute aus dieser Zeit. Viele kamen allerdings auch aus anderen Teilen. Das heißt, gerade so in meiner Studentenzeit hat man sich da natürlich irgendwie getroffen. Aber ich bin immer gern in Hessen. Wie ist es bei dir umgekehrt mit Mecklenburg-Vorpommern?
Also ein sehr, sehr guter Freund von mir kommt aus Schwerin gebürtig. Von der Seite her so eine ganz kleine Verbindung habe ich, aber die Verbindung zu Darmstadt, wo ich auch studiert habe, und Hessen, born and raised near Frankfurt quasi, sind dann schon eindeutig größer als die nach Mecklenburg-Vorpommern.
Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ihr arbeitet, denn wir gucken ja hier in diesem Podcast auch ganz praktisch rein. Wir wollen gar nicht so sehr philosophieren, sondern mich interessiert natürlich, wie macht ihr das auch ganz einfach im Täglichen? Und da wollen wir natürlich auch dich erstmal kennenlernen am Anfang. Und da würde ich dich mal bitten, meine Einstiegsfrage zu beantworten. Du weißt ja, meine 10-jährige Tochter Mathilda spricht dir das Intro ein. Mittlerweile bekommt sie auch schon Hilfe manchmal von ihrer 5-jährigen kleinen Schwester, die dann manchmal auch nochmal assistiert. Aber die Einstiegsfrage wäre trotzdem, wie würdest du der Mathilda, 10 Jahre alt, erklären, was du eigentlich so tust?
Ja, die Frage habe ich meiner 10-jährigen Tochter gestellt heute Morgen, was ich so tue. Und sie hat gesagt, also ich weiß auf jeden Fall, dass du bei GmbH arbeitest. Mhm. Das hat sie sich gemerkt. Ansonsten, was ich meiner Tochter erklärt habe, ist, dass ich versuche, Menschen dabei zu helfen, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen, worauf sie mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, was sind denn Projekte? Und ich ihr dann gesagt habe, naja, wenn du zum Beispiel deinen Geburtstag planst, ne, und dann will ja so ein Geburtstag auch, dann wollen die Leute was essen, sie wollen irgendwie was spielen und so weiter und so fort. Und bis du dann den Geburtstag am Ende erfolgreich und du hast Spaß gehabt und alle gehen nach Hause und sind glücklich. Und bei sowas, beziehungsweise vielleicht noch ein paar komplexeren Themen, wie irgendwelchen Rollouts und so weiter und so fort, helfen wir Unternehmen, um die erfolgreich durchzuführen. Und war eine Erklärung, die sie zumindest nachvollziehen konnte, auch wenn mein Schwager nach wie vor sagt, ich mache den ganzen Tag nichts anderes außer quatschen. Aber genau.
Ihr Projektmanagement, das wäre doch eigentlich auch mal gut, wenn das in den Schulen angeboten würde, oder? Denn das geht ja los beim Kindergeburtstag. Warum sollen das eigentlich immer die Eltern organisieren? Das können doch die Kinder auch mal selbst machen.
Absolut. Also für mich ist es auch ganz grundsätzlich das geht jetzt ein bisschen weit, aber so die Frage von, was lernen unsere Kinder auch in der Schule? Ja. Es ist ja sehr viel oder sehr wenig auf, um das Thema New Work, sehr wenig ausgerichtet auf das, was dann praktisch nachher sozusagen erforderlich ist. Also alles, was Nähen, Handwerk, sonst irgendwas, ist alles aus den Lehrplänen sozusagen rausgestrichen worden. Also ich habe noch in der Schule genäht und habe noch Handarbeit gelernt und habe noch gelernt, wie man eine Säge benutzt und so weiter. Das gibt's heute alles in AGs, aber es ist sozusagen alles ja rausgestrichen worden. Dafür ist heute halt Informatik und Co. Schon ab der 2., 3. Klasse ja Thema. Und insofern werden die Leute oder werden die Kinder sehr viel darauf vorbereitet. Aber ich fände es auch ganz gut, wenn so ein bisschen Organisation, wie gehe ich an so Dinge ran, wie mache ich eine Planung und so weiter. Das fände ich schon gut, wenn meine Kinder das lernen würden.
Ja. Auch so Teamwork, ne? Also da sind sich ja viele einig, auch so eine wichtige Zukunftskompetenz, also auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten können, auch wenn man die vielleicht nicht immer auf Anhieb sympathisch findet. Man muss es ja manchmal auch einfach in einem Projekt. Und wie macht man das denn? Wie findet man auch heraus, wer welche Stärken hat, welche Tools nutzt man? Und da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen tiefer rein, wie ihr da auch helfen könnt. Aber vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Abriss geben. Wie sah denn eigentlich so dein Weg aus bis zu deiner heutigen Station?
Gerne, ja. Born and raised, Kind der 80er, wie du auch, ja, 80er Jahrgang und born and raised in der Nähe von Frankfurt, als Kind von einem Engländer und einer Deutschen, mit leichtem Migrationshintergrund, aber den will ich gar nicht so ausspielen. Aber es ist tatsächlich, ich war dann immer der Engländer in der Schule, habe es aber trotzdem nicht geschafft, aus der Nähe von Frankfurt rauszukommen, war dann in Darmstadt und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mich da dann tatsächlich auch ins Projektmanagement verliebt, gerade weil es so viel mit abwechslungsreichen und auch durchaus interessanten Zusammenarbeitsmodellen zu tun hat und habe verschiedene Stationen dann gemacht, lange studiert, mir Zeit gelassen und viele Jobs dann, ich war bei einer Bank, bei einer Beratung, habe bei Opel eine Zeit lang gearbeitet und bin dann zu Assure Consulting gekommen und jetzt seit 15 Jahren bei Assure Consulting immer noch abwechslungsreich von der Seite her auch da geblieben, ja, bei unterschiedlichen Kunden natürlich, aber da gehen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf ein.
Dieses englische Element, wie äußert sich das bei dir? Also hast du das irgendwie in dir, diese Mentalität, den trockenen Humor? Es gibt natürlich auch ein paar Klischees. Also wie ist es?
Ja, also ich glaube schon, dass die Klischees auch teils stimmen. Also wenn ich mir das so von meiner Familie angucke, den schlechten Humor habe ich ganz sicher geerbt mit der Frage von, welche Dinge. Also mir ist zum Beispiel sehr wenig peinlich. Also wenn ich so mit meinen Jungs unterwegs bin, dann merkt man, der ein oder andere guckt dann vielleicht ein bisschen pikierter. Und wenn es ein guter Spaß ist, dann mache ich den sehr gerne. Und tatsächlich ist so dieses Element, dieses Wandeln zwischen den Welten und auch, also meine Großeltern waren Bauern. Ja, also heute sagt man Landwirte, weil man Bauern nicht mehr sagen darf, aber meine Großeltern waren Bauern, mein Vater war Engländer groß geworden sind wir in der Nähe von Frankfurt und insofern war das so ein bisschen ich sage mal so ein bisschen multikultureller Hintergrund, obwohl es gar nicht stimmt oder gar nicht so groß ist, aber so dieses, ich nenne es mal Urdeutsche aus dem Sauerland, verbunden mit dem Englischen, verbunden mit Frankfurt, sind schon Dinge, die mich auch bis heute prägen. Und so diese Frage von Teamarbeit, weil du es eben gesagt hast, so dieses Reinversetzen in andere Menschen fällt mir gefühlt schon relativ leicht. Zweite Fähigkeit, die Kollegen in England auszeichnet, ist, dass sie gerne im Pub sind. Und auch die habe ich durchaus von meiner Familie sozusagen übernommen und geerbt. Meine Mama hatte mal einen Café, wo ich gekellnert habe und so weiter. Und das mache ich auch bis heute sehr gerne. Nicht mehr das Kellnern, aber das im Café oder im Pub sein ist schon ein kleines Hobby sozusagen.
Jetzt lass uns gerne mal über Schuhe sprechen. Vielleicht kannst du uns mal eure Company vorstellen. Was macht ihr alles? Wie arbeitet ihr zusammen? Was macht euch aus?
Ja, was machen wir alles? Was wir vor allen Dingen machen, ich habe es eben schon mal gesagt, ist, wir machen Projekte erfolgreich. Das ist der Grundgedanke, zu dem auch Schuhe gegründet wurde. Sagt man immer, Unternehmensberatung, zweiter Gründungsgedanke, gegründet habe ich ja nicht, aber ich bin schon lange dabei, von daher kenne ich die Gründungsgeschichte noch ganz gut. Zweiter Gründungsgedanke war schon ganz früh das Thema mitarbeiterorientierte Unternehmensberatung, also sprich diese Elemente, die heute ja teils auch mit New Work assoziiert werden, waren bei uns einfach schon sehr, sehr früh Teil der DNA. Wir sind über Deutschland hinweg verteilt, 125 Beraterinnen und Berater, die alle in Projekten und Projektmanagement arbeiten. So, das kann dann von einer Portfoliosteuerung gehen, wo dann ein Unternehmen, ne, also ich überlege mir, was möchte ich tun, und das Ganze wird dann in Segmente, nenne ich es mal, in Projekte oder in Vorhaben unterteilt, und dann geht es darum, die möglichst auch sinnvoll mit finanziellen und personellen Mitteln auszustatten und entsprechend gut durchzusteuern. Und dann sind es andere Dinge, wo wir in großen, komplexen Programmen unterwegs sind und dort entsprechend dafür sorgen, dass halt nachher auch die Sachen so funktionieren. Als eines der Beispiele, was, glaube ich, dann auch für jeden sehr greifbar ist, oder zwei Beispiele. Das eine ist bei unserem liebsten Transportunternehmen in Deutschland, was vor ein paar Wochen mal gestreikt hat,
eben mit vier Buchstaben?
Ja, genau. Okay. Ja, also bei der Bahn die Streckenplanung von Trassen zu machen, also Hochgeschwindigkeitstrassen etc. pp., wo diverse Gemeinden eingebunden werden wollen, wo es darum geht, dass wir heute ABS 38, so eines der Projekte, da geht es darum, eine Ausbaustrecke, die 2038 fertiggestellt werden soll, die läuft jetzt los. Das ist hochkomplex. Da geht es darum, dass heute schon die Grundsteine dafür gelegt werden, dass halt in 15 Jahren das Projekt fertig ist. Zeigt auch ehrlicherweise so ein bisschen, wie wir inzwischen dann sozusagen in Deutschland bürokratiemäßig und so weiter unterwegs sind, was natürlich bei anderen Ländern viel, viel einfacher ist. Und das zweite Beispiel, was, glaube ich, jeden im Alltag auch beschäftigt, ist für einen großen Telekommunikationsanbieter den Netzaufbau zu machen. Also dafür zu sorgen, dass überall die Antennen stehen, damit dann jeder von uns quasi auch mit dem Handynetz überall ausgestattet ist. Und auch da geht es darum, mit den Regionen, mit den Ämtern, mit den Technikern alles Mögliche hinzustellen und zu fragen oder zu schauen, dass die Netzabdeckung passt, geeignete Standorte zu finden und so weiter. Das sind inhaltlich dann die Punkte. Und was wir in den Projekten und Programmen tun, ist am Ende des Tages genauso diese Koordination, diese Steuerung in der Frage von, bei dem Telco-Unternehmen haben wir einen Rollout-Plan, wo die Schritte zu arbeiten sind und wo es dann darum geht, jeden Schritt sozusagen für sich auch zu dokumentieren, sodass dann nachher auch klar ist, okay, das ist passiert oder das ist nicht passiert und wie man sich vorstellen kann, ist da auch, da geht es um Schnelligkeit, um Geschwindigkeit. Jeder Tag, wo die Antenne nicht steht, ist ein teurer Tag für das Unternehmen und verbunden natürlich auch damit, dass man einer Bundesnetzagentur Zusagen gemacht hat, wann denn was da ist und das daran arbeiten sollte, dass das möglichst schnell passiert.
Ich hatte mal den Minister für Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern zu Gast hier im Podcast und musste ihn natürlich fragen, warum unser Netz so schlecht ist oder so mangelhaft. Also man muss nach Dänemark nur einmal rüberfahren, von uns aus ist man in 2 Stunden mit der Fähre drüben. Das geht, also egal eigentlich in welche Richtung, überall ist das Netz gut. Oder Leute berichten hier im Podcast von den entlegensten Orten der Welt, wo sie waren und immer gutes Internet hatten. Und warum ist das bei uns nicht so, habe ich ihn gefragt. Und da meinte er, wir hätten den Fehler wohl gemacht, das quasi nicht staatlich zu regeln und komplett über die Region dann einmal zu regeln, sondern man hatte das eben in private Hände gegeben und die gucken sich natürlich genau an, lohnt sich das überhaupt, wie viele Menschen leben in dieser Ecke. Und auf der Fläche zum Beispiel, da wo man dann mit dem Zug durchfährt, da ist vielleicht nichts los, also lohnt es sich dann entsprechend auch nicht. Und dementsprechend ist es eben sehr, sehr unterschiedlich. Ne? In den Städten ist es ganz gut und in der Fläche ist es dann schon wieder schwierig. Also das ist eben auch eine spannende Frage. Was ist immer so das Ziel von einem Projekt oder wer setzt das Ziel?
Ne? Ja, und das ist so. Und ich meine, da gibt es ja Zusagen auch an die Bundesnetzagentur und so weiter. Und in dem Zuge, ich kann die Zahlen nicht hundertprozentig sagen, aber sinngemäß, ich glaube, 96% von dem Traffic sozusagen kommt aus den größeren Regionen und der entlegene Bauernhof ist halt am Ende des Tages quasi nicht derjenige, der die großen Einnahmen bringt. Und das ist definitiv so, wie du es beschreibst. Verbunden aber auch damit, selbst wenn die Unternehmen das gerne wollen würden, der Staat hat das zweite Thema und das macht die Komplexität auch noch ein bisschen höher. Nämlich die Antennensuche, also wo stelle ich denn so eine Antenne hin, auch in private Hand gegeben. Und deswegen muss jetzt quasi dann welcher Telco-Anbieter auch immer quasi beim Gabriel anrufen und sagen, Gabriel, wäre das für dich in Ordnung, wenn wir so eine Antenne auf dein Haus stellen? Und wenn du sagst, nö, dann muss der Anbieter halt weitersuchen. Und was die Kollegen beschreiben, die in dem Projekt sind, da kommt dann auch von den Städten, kommt dann das Angebot, ja, an diese Stelle kannst du eine Antenne setzen und dann ist halt die Frage der Netzausleuchtung und dann so, ja, da kann ich eine Antenne hinsetzen, aber es ist relativ gesehen sinnfrei, weil dann habe ich immer noch keine gute Abdeckung in der Stadt und so weiter. Ne? Das sind dann die Komplexitäten, die Projekte auch verzögern. Ja?
Und wir kennen, glaube ich, alle auch so große Projekte, die explodiert sind, abgesagt wurden, da denkt man sofort an die Elbphilharmonie, okay, das wurde dann noch realisiert, ich weiß nicht, mit wie viel Prozent am Ende mehr Kosten oder der Berliner Flughafen oder wir haben hier bei uns in Rostock zum Beispiel den Zuschlag bekommen für die Bundesgartenschau, Riesenprojekt, auch ein tolles Projekt für die ganze Stadt. Und dann hat es sich aber aus 1000 Gründen, dann kam die Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Material, Kostenerhöhung und so weiter, hat es sich alles so hingezogen, dass die Förderung, die zugesagt war, nicht mehr in dem Zuge auch greifen konnte und dann am Ende alles abgesagt wurde. Also man hat die komplette Buga dann abgesagt, was natürlich auch sehr, sehr schlimm ist dann für eine Region, will nur sagen, man kann das eben oft auch gar nicht vorhersehen, wie sich Projekte entwickeln. Und damit mal meine Frage auch an dich. Also wie stellt man eigentlich auch sicher, dass ein Projekt erfolgreich ist?
Ja, gute Frage. Am Ende des Tages, für mich sind es so, wir reden ja auch immer über Agilität und die Frage von, wie schnell sind Veränderungen und wie verändern sich die Themen und wie reagiere ich drauf. Ein Ukraine-Krieg, eine Corona-Krise sind letztendlich, muss man einfach ganz, ganz ehrlich sagen, unvorhersehbare Ereignisse. Also zumindest mal, wenn du mich fragst, ich habe es jetzt nicht vorhergesehen. Dementsprechend ist natürlich auch eine Auswirkung darauf für ein Projekt eigentlich unplanbar. Gleichzeitig ist es so, dass gewisse Dinge, sowas wie wird eine Verzögerung geben und deswegen kriegt man keine Fördergelder und so weiter, sind halt dann Sachen, die man in einem Risikomanagement letztendlich mitführen muss und dann eben auch die Auswirkungen und die Frage von, wie steuere ich ein Projekt, wenn mir Fördergelder verloren gehen, sind vielleicht auch am Ende des Tages, ist es dann vielleicht mal gut, ich gebe ein bisschen mehr Geld vorher aus, damit mir diese Fördergelder nicht verloren gehen und so weiter. Weil du BER angesprochen hast, so ich würde da auch wahnsinnig gerne mal mit den Menschen sprechen. Am Ende des Tages ist es vor allen Dingen, glaube ich, ein kommunikatives Desaster, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Menschen in dem Projekt nicht schon vorher entsprechend auch gewusst haben, dass es ein bisschen länger gehen wird, um es mal positiv zu formulieren, aber das halt nicht kommuniziert haben. Und da spielt dann, und das ist das, was auch in unseren Projekten natürlich immer wieder eine Rolle spielt, da spielt dann auch Politik eine Rolle. In dem Fall öffentliche Politik, weil es darum geht, dass da vielleicht auch Wahlen anstehen und ein Minister gerne nicht damit verbunden sein möchte, dass sein Projekt...
Das machen wir nach dem Wahlkampf.
Ja, genau. Nach dem Wahlkampf kommunizieren wir, dass diese Verzögerung kommt und so weiter. Und das sind Dinge, die natürlich auch dann scheibchenweise kommuniziert werden und so weiter. Am Ende, das, was für mich immer wieder in den Projekten eine große Rolle spielt, ist, dass die Zusammenarbeit in den Projekten und so dieses Vertrauen auch in den Projekten, schaffe ich es, das Vertrauen dahingehend aufzubauen, dass meine Rotmeldung, ne, also ich melde eine rote Ampel, hier geht's für mich gerade nicht weiter, für mich nicht als ich sag mal, Desinteresse beziehungsweise als mein persönlicher Fauxpas gesehen wird, sondern dass es eine Meldung ist, die besagt, okay, und wir müssen hier was tun, ansonsten läuft das Ding vor die Wand. Und das kann ich dann schon sehr, sehr früh machen, sodass ich in der Lage bin, auch noch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das passiert häufig in Projekten, dass man sich nicht traut und dass die Kultur nicht da ist, dass ich die Offenheit pflege. Und mir hat mal ein Projektleiter ein paar Jahre, nachdem ich mit ihm zusammengearbeitet habe, hat er mir mal gesagt, weißt du, Christian, und du hast mich damals gezwungen, das rot zu melden, und das ist mir so in Erinnerung geblieben, und dementsprechend mache ich bis heute das gerne, weil das Projekt lief dann besser. In dem Fall braucht es eine Entscheidung vom Lenkungskreis im Projekt, also es wird jetzt ein bisschen fachlich, aber vom Lenkungskreis darüber, wie es weiter zu verfahren ist mit einem externen Dienstleister. Und diese Entscheidung hat sich hingezogen, und durch die Rotmeldung ist dann in dem Fall auch alles gut geworden.
Ich kann mich erinnern, dass Projektmanagement lange Zeit eine Rolle war, die so Spezialisten übernommen haben. Und heutzutage haben wir natürlich so viele tolle digitale Tools auch, dass alle, die mindestens auch in der Wissensarbeit unterwegs sind, aber auch an anderen Stellen natürlich, kleine Projektmanager oder Managerin sein können. Also ich habe da wirklich auch schon große Unterschiede erlebt. Also ich habe in Unternehmen gearbeitet, da hat man irgendwie mit Excel und Word versucht, Projekte zu managen. Dann habe ich in einer Digitalagentur gearbeitet mit Asana, also große Plattformen, die dir ermöglichen, dort Projekte in einzelnen Schritten mit Abhängigkeiten, mit Zuständigkeiten, mit Deadlines und allem, was dazugehört, abzuwickeln. und auch eine Transparenz herstellen, weil wir gerade über Kommunikation gesprochen haben. Inwieweit ist denn Projektmanagement heute eigentlich auch so eine Grundkompetenz aus deiner Sicht?
Ich glaube, sie sollte es sein. Und ich glaube, es ist gleichzeitig verbunden mit ganz viel Projektmanagement, muss man auch ganz, ganz ehrlich sein, ist gesunder Menschenverstand. Also das zu tun, wo ich eigentlich davon weiß, dass das auch Sinn machen könnte, es zu tun. Die Fähigkeit im Projektmanagement oder als Projektmanager ist aus meiner Sicht sozusagen in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was muss ich heute tun, damit diese Zukunft morgen eintritt. Und ich stelle fest, es fällt vielen Menschen schwer. Es ist total einfach in Anführungszeichen. Wir haben ja heute, du sagst ja, digitale Tools, also ob das Jira ist, ob das ein Trello-Board ist, ob das was auch immer ist, das ersetzt letztlich digital die To-Do-Liste, die ich als vielleicht nicht Digital Native sozusagen eben noch auf dem Zettel habe. Ne? So, Und in dem Zuge halte ich es schon für eine grundsätzliche Kompetenz, in Projekten oder projekthaft arbeiten zu können, weil die Zeiten sind in ganz vielen Unternehmen sind die Zeiten einfach vorbei, wo ich eine reine Linienaufgabe, ich habe was entwickelt und das wird jetzt 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre betrieben. Das ist einfach Geschichte. Ne? So gerade bei allem, was irgendwie digital ist. Ich habe für ein Unternehmen oder wir haben ein Unternehmen beraten, was Roboter herstellt. Und in diesen Robotern, da sind auch noch Sichtwände und so weiter. Und letztendlich, auch bei denen ist es eigentlich Roboterarm, der macht relativ klar seine Bewegungen und lagert was ein und lagert was aus. Und dennoch ist es so, dass die Produktzyklen und was sind vielleicht auch ergänzende Services, die ich anbieten kann für meine Kunden und so weiter, einfach in dem Fall eine vorher stabile 10 Jahre, 20 Jahre bestehende Leistung, nämlich ein Roboter macht in einem kleinen Hochregallager meine Medikamentenpackungen rein und raus und steht in der Apotheke, eben zu einer viel größeren Möglichkeit bietet, für den Apotheker dann auch Bestände zu managen und hin und her und sowieso. Und das sind dann genau diese digitalen Leistungen, die halt ergänzend dazugekommen sind zu der rein mechanischen, die wir vorher gehabt haben. Und ich glaube, dass gerade in den Zusammenarbeits, also wir arbeiten viel, weil du ja auch vorhin gefragt hast, was zeichnet Assure Consulting so aus, beziehungsweise wie arbeiten wir und wie arbeiten wir auch mit unseren Kunden, ne? Passiert natürlich ganz viel, wie wir uns ja heute auch, sehen uns ja nicht live und in Person heute, sondern es passiert ganz viel digital. Dementsprechend sind auch digitale Tools für uns ein Alltagsbegleiter und unsere Kolleginnen und Kollegen nutzen das bei klassischeren Projekten sozusagen, ist für uns auch MS Project nach wie vor der Thema. Aber ganz viel passiert über Abstimmungen und über Online-Zusammenarbeit. Ne? So dementsprechend hat uns auch, weil du auch Corona vorhin angesprochen hast, auch so eine Corona-Krise natürlich auch getroffen. Auf der anderen Seite war unsere Arbeit schon sehr, sehr lange darauf ausgerichtet, auch online mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenzuarbeiten. Als ich angefangen habe, hat man noch gesagt, jemand, der nicht im Büro ist, arbeitet auch nicht. Also sprich, da gab es eine ganz andere, ja auch ein ganz anderes Vertrauensthema. Ne? Also zumindest so aus meiner Wahrnehmung.
Wer nicht im Büro ist, der arbeitet vielleicht nicht. Wer im Büro ist, hoffentlich.
So genau. Ist es ja, oft, ne? Genau.
Und das erleben wir jetzt ja auch gerade wieder.
Absolut, ja. Und derjenige, der am längsten im Büro ist, ist derjenige, der das Spiel am Ende gewonnen hat. Ne? Und auch da schon diverseste Dinge in der Zeit erlebt. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass es heute anders ist und auch in unserer Arbeit anders ist. Ne? Also Leute, die dann tagsüber sinngemäß im Büro Karten gespielt haben, beziehungsweise in dem Fall sich mit Nerf Guns beschossen haben, tagsüber, aber dann abends bis um 10 da gesessen haben. Ja.
Nun gehen auch viele Projekte schief oder dauern länger als geplant. Es hat dann 1000 Gründe. Wenn ihr mit Unternehmen arbeitet oder auch beginnt, mit ihnen zu sprechen über den Status, also vielleicht seid ihr manchmal am Anfang dabei, vielleicht kommt ihr auch manchmal mittendrin dazu. Wie sieht dann so eine Analyse eigentlich aus? Was guckt ihr euch da an? Oder was kannst du uns vielleicht auch mitgeben? Wir sind alle in irgendwelchen Projekten gerade drin. Wie kann man da mal so einen Scan machen und um dann besser sich zu organisieren?
Also was für mich immer ganz, ganz vorne steht, ist, werd dir über die Ziele klar. Also was ist eigentlich meine Vision zu diesem Projekt? Was ist meine Vision zu diesem Produkt? Weil ganz häufig reden wir eigentlich darüber, dass es Produkte sind und so dauerhafte Themen werden und es nicht ein klares Projekt, wie das vielleicht früher so der Fall gewesen ist. Und in dem Zuge mache ich gerne mit den Kunden so ein ich nenne es mal Vision Board an der Stelle. So, was möchte ich mit diesem Projekt erreichen? Was sind die sind auch Dinge, die nicht passieren sollten? Was sind Dinge, die ich ausschließen möchte? Und auf Basis von dieser Vision oder diesem längerfristigen Ziel mit dem Thema, dann quasi unter Missionen sozusagen aufzuplanen. Also sprich, du willst irgendwann von mir aus in den Mount Everest besteigen. Das ist immer so ein ganz simples Beispiel. Und das zu planen ist relativ komplex, weil also ich wäre zumindest jetzt nicht in der Lage, das zu tun, und auch ich hätte keine Ahnung, was sollte ich eigentlich dabei tun. So, und dann muss ich vielleicht anfangen mal mit kleineren Projekten oder mit vorbereitenden Themen dafür. Und vielleicht ist meine erste Mission dann, dass ich einmal keine Ahnung, das Kitzbüheler Horn hochgehe oder eben den Berg bei mir um die Ecke. Und über diese letztlich Zerteilung in Scheibchen, die Komplexität handelbar machen, sorgen wir dann dafür oder sorge ich dann gerne dafür, dass man eine Idee davon hat, okay, wie komme ich jetzt Step by Step dahin? Und agiles Projektmanagement ist ja auch in aller Munde. Am Ende reden wir dann immer darüber, in möglichst gut verpackter Sprache, dass Inkremente geliefert werden, die nutzbar sind und so weiter und so fort. Ich habe mit einem Kunden auch da, der das mal sehr treffend formuliert hat und sagte, okay, also Christian, eigentlich geht es darum zu arbeiten wie in einer kleinen Klitsche, nur dass wir jetzt im Konzern sind, ne? So, weil jedes kleine Unternehmen, wenn wir beide jetzt ein Unternehmen hätten, würden wir auch zusehen, dass wir morgen irgendwie eine Rechnung bezahlt bekommen, damit wir überleben können. So, und das geht in Projekten häufig verloren, dass man diese kleinen, also was heißt diese kleinen, diese Zwischenschritte auch nutzbar macht. Und dementsprechend geht es darum, in dem Projekt, also wenn du was vorhast, eine Zwischensequenz zu schaffen, die du schon nutzen kannst. Und egal, ob ich dann klassisch oder agil das Ganze mache, ist auf jeden Fall schon ein für dich etwas, was dir schon mal Geld reinbringt sozusagen als Unternehmen oder was dir schon mal einen Nutzen bringt als Projektmanager sozusagen oder als Unternehmen. Und genau, und darauf aufbauend dann eben runter zu gehen, den nächsten Schritt. Und was muss ich dafür tun, um genau das zu erreichen? Ja? Und ich habe gerade den Namen nicht parat, aber den Kollegen aus Frankfurt mit Massiv Zentral im Podcast.
Der Florian Jöckel, ja.
Genau, den Florian. Und das ist letztlich genau das Ding, ne? Also einfach mal diese Themen machen, die haben auch nicht von vornherein alle Nutzer für ihr Massiv Zentral sozusagen am Start gehabt, sondern hat davon berichtet, dass er einen Ankermieter hat und so, und dann startest du damit einfach schon mal und machst es dann eben Step für Step und sorgst dafür, dass die, dass man eben mit den Zwischenschritten schon mal die Basis legt für den nächsten Step.
Und dann darf sich das Projekt auch entwickeln. Das heißt, man lernt auch dazu. Mein Schwager und meine Schwester, die haben ein altes Haus gekauft aus den 50ern und sanieren das jetzt gerade, damit sie da im Sommer einziehen können. Und dann wird zwischendrin natürlich auch nochmal festgestellt, dass da die Wand leider raus muss. Ja. Und das wird dann umgeplant und es ist ja gewissermaßen auch agil. Das heißt, man zieht das nicht einfach durch, wie man sich das ganz am Anfang vielleicht gedacht hat, sondern man bewertet die Dinge in Abständen und ändert den Kurs eventuell minimal. Das Thema agiles Arbeiten ist vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal interessant. Wir kennen ja auch die OKRs, also Objectives and Key Results, wo man auch nochmal sagt, wir gucken uns auch die Unternehmensziele an. Wir gucken, wie sich das wirklich so runtergliedert. Also worauf zahlt das, was ich jetzt heute vorhabe, eigentlich ein? Mache ich das nur, weil ich dann beschäftigt bin oder weil die anderen dann wissen, ich mache irgendwas? Oder gucke ich mir eben eigentlich an, in welchem Zusammenhang das Ganze steht? Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch unsere Bürokratie, gerade in Deutschland. Und da sind viele auch, glaube ich, so lost drin. Und dann wird immer so gesagt, wir müssen mehr Mut an den Tag legen und mehr machen. Und gleichzeitig haben wir aber diese Systeme, in denen das irgendwie schwer ist, auch agil vorwärts zu kommen. Wie sieht das in eurer Praxis aus, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, die vielleicht auch ein bisschen größer sind oder vielleicht auch sogar im öffentlichen Bereich liegen?
Ja, ne, ich musste eben lachen, weil natürlich ist das ein totales Thema mit der Bürokratie in Konzernen, und darf ich was freigeben, und dieses wir müssen mehr Mut haben ist so ein schöner Satz, ja, und den kann man auch universell einsetzen, ja, das ist so eine gefühlte Killerphrase. Für mich ist es, also wir steuern unser Unternehmen auch nach OKR, und für mich ist das, was die Methodik ausmacht, eigentlich sehr einfach und verbindet sich auch mit dem, was ich eben gesagt habe. Die Objectives, wofür tue ich das Ganze, ist für mich letztlich die langfristige Vision, ne? Und diese Frage der Moles ist halt dann, wenn wir jetzt in OKR-Systematik gehen und sagen, okay, wir haben Quartalsziele oder Quartalsziele ist dann immer schon so, aber Midterm Goals, ne? Also was möchte ich eigentlich erreichen? Und so, jetzt hast du gefragt, ja, und wie ist das in den Projekten und wie erlebe ich das? Häufig ist es so, dass es eben Moving Targets sind, ja, also dass man zwar Ziele vereinbart hat, aber sich die Ziele im Laufe der Zeit verändern. Und gerade das ist letztlich auch etwas, was mit der OKR-Methodik eigentlich gut abbildbar ist, weil es bleibt immer das Oberziel oder die Vision, von der ich eben gesprochen habe. Und damit kann ich dann einhergehen. Wenn wir an der öffentlichen, also ne, ich habe eben das 15-Jahres-Projekt berichtet, und wenn wir in solchen Projekten unterwegs sind, haben wir gerade die Arbeitsweise dahingehend verändert, dass wir immer die nächsten 3 Monate planen. Also wir versuchen nicht einen Plan zu machen für die nächsten 2, für die nächsten 3, für die nächsten 5 Jahre, sondern immer die nächsten 3 Monate aufgeplant. Und da geht's ganz viel, geht's darum, im öffentlichen Bereich mit den Gemeinden Dinge zu klären, mit den Grundstücksbesitzern, weil, ne, in dem Fall Ausbaustrecke heißt ja auch immer, dass man mit dem Christian und dem Gabriel darüber sprechen muss, ob der denn einen Teil von seinem Schrebergarten abgibt, ne? Und das ist natürlich nicht jeder sagt, ja, total cool, möchte ich gerne tun. Und diese Bürokratiehürden, die sorgen in Deutschland ganz viel dafür, dass Projekte auch komplexer werden. Und BER hast du vorhin angesprochen, der Flughafen war ja an sich fertig. Es gab nur eine neue Brandschutzverordnung. Und diese neue Brandschutzverordnung hat halt dazu geführt, dass man den Flughafen nach den alten Richtlinien gebaut hat und dass man diese neue Brandschutzmaßnahme noch nicht umgesetzt hat. Auch da, auch im Krankenhausbereich sind wir auch tätig, da gibt es eine neue Entlüftungsverordnung, oder es ist keine Verordnung, sondern es ist irgendwie, weiß nicht, so à la TÜV, so ein Best Practice. So, und wenn du jetzt ein neues Krankenhaus baust und du bist quasi fertig und es kommt diese neue Richtlinie raus, naja, möchtest du dein neues Krankenhaus eröffnen und sagen, das ist aber noch nach alter Richtlinie? Wahrscheinlich nicht. Also verlängerst du dein Projekt wieder und diese bürokratischen Hürden sozusagen nicht dann zu sagen, okay, ich eröffne es jetzt und bin dann ab morgen dabei, meine Lüftung erst in dem OP und dann in dem OP auszutauschen. Keine Ahnung, ob das gesetzlich oder regulatorisch oder was auch immer möglich ist. Aber de facto wäre das ein viel effizienteres Vorgehen, ne? Und das spielt in Deutschland einfach eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, und dann sind wir irgendwie auch so kultiviert, auf Sicherheit zu setzen und dadurch geht es dann manchmal nicht vorwärts. Also ich erlebe das auch im Kontext Datenschutz. Dann wird immer gesagt, nee, das geht nicht. Obwohl andere Datenschützer vielleicht sagen, doch, das ginge schon. Also gerade beim Thema Cloud erlebe ich das immer wieder.
Ja.
Also da ist dann eben auch so die Frage, wie weit wagt man sich mal voraus oder zieht sich lieber zurück? Ich wollte auch noch mal gerne auf ein anderes Thema kommen. Ihr wart im Herbst in der Wirtschaftswoche und da ging es um moderne Führung. Und du hast da gesagt, moderne Führung rückt den Menschen in den Fokus. Da sind wir natürlich wieder beim Thema dieses Podcasts, also New Work, mit der Idee einer menschenfreundlichen oder freundlicheren Arbeitswelt. Was bedeutet das denn für dich und für euch, moderne Führung und den Menschen in den Fokus zu rücken?
Für mich ist ein ganz großer Aspekt, das Thema bedürfnisorientiert zu führen. Also so, wir sind ja beide Papas, ne? So von, vielleicht gibt es auch da den ein oder anderen sonstigen Zuhörer, der das nachvollziehen kann. Jetzt kann ich natürlich eine Vorgabe machen, so Command and Control, wie das häufig ja so gewesen ist, und kann sagen, so, du machst das jetzt auf folgende Art und Weise und du machst übrigens Folgendes. Ich weiß nicht, wie es in deiner täglichen Praxis so ist. Bei mir hat dieser Ansatz nicht so richtig gut funktioniert bisher. Zumindest nicht immer. Und es gibt im Zweifelsfall dann auch viel, viel Gegenwehr. Und mit dieser Gegenwehr, die wir im Alltag erleben und erleben würden, kämpfen wir dann letztlich auch im Unternehmen. Unabhängig davon, ob die öffentlich geäußert wird oder ob man sich einfach in sein Zimmer zurückzieht und sagt, okay, keine Lust drauf und dementsprechend mache ich das jetzt nicht. Und wenn dann nachher der Papa kommt und schimpft, dann genau. Von der Seite her würde ich persönlich meine Kinder als große Lehrmeister für mich, was das neue Arbeiten angeht, sehen. Und in dem Zuge, was tun wir? Bei uns geht es ganz viel um Vertrauen. Vertrauen ist für mich auch einer der Werte, auf dem unser Unternehmen aufbaut. Und ich vertraue darauf, wenn eine Kollegin oder ein Kollege eben eine Aufgabe übernimmt, dass er auch diese Aufgabe gut ausführen möchte. Und wenn ich, auch das ist eine Plattitüde, aber wenn ich hier Steve Jobs, der gesagt hat, wir stellen keine guten Leute ein, um ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Ne? So, also von der Seite her, sondern wir stellen die guten Leute ein, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Und das ist für mich immer so ein Unterschied in der Haltung. Und
es ist ja auch nicht nur das Vertrauen, finde ich, sondern eine Erwartung. Ja, ich erwarte jetzt von dir, das ist jetzt dein Job, also auch im Sinne von Ownership. Das ist jetzt nicht, es wäre nicht nur schön, sondern das solltest du auch tun. Dafür bist du auch da, damit du Antworten findest auf die Frage, die ich jetzt vielleicht als Führungskraft stelle. Ja,
ja, genau, genau. Und in dem Zuge, es hat aus meiner Sicht auch letztlich New Work beziehungsweise die Art und Weise, wie man arbeitet, viel mit dem Menschenbild zu tun. Höre viel, ich lese wenig, aber höre viel Bücher, mit denen man sich dann so dann doch auseinandersetzt. Und ein Buch, was ich vor gar nicht so langer Zeit gehört habe, ist im Grunde gut. Ja, und auch da geht's darum, die Frage von die Öffentlichkeit beziehungsweise medial wird immer ins Gedächtnis gerückt, was alles Schlechtes passiert sozusagen. Wenn man so im Alltag sich das Ganze anschaut, dann sieht man aber, dass eigentlich die menschliche Seele ganz viel helfen möchte. Also wenn wir beide sprechen, dann habe ich nicht zunächst einmal nur meinen eigenen Benefit im Fokus, sondern eigentlich möchte ich einen guten Job machen. Eigentlich möchte ich vielleicht sogar einen interessanten Podcast mit dir aufnehmen. Und ich möchte eigentlich nur, dass wir beide davon irgendwie auch profitieren. So, das ist eine Haltung, die ich auch in einem täglichen Job annehmen kann, oder ich gehe halt davon aus, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so wenig arbeiten wollen, wie das ihnen irgendwie möglich ist. Und genau, das Letztere ist aus meiner Sicht kein realistisches Menschenbild. Von der Seite her haben wir sehr viel Selbstkontrolle bei uns im Unternehmen. Also die Kolleginnen und Kollegen sind in einem großen Maße ihr eigener ihr eigener Herr oder ihre eigene Frau und von der Seite her sehr, sehr selbstbestimmt, auch was Arbeitszeiten angeht, was bei uns das Thema Workations und so weiter angeht. Also das sind viele, viele der Möglichkeiten. Und transformiert oder übertragen auf unsere Kundenprojekte, ist es so, dass wenn ich in ein Projekt reingehe, dann geht es zunächst einmal auch am Anfang darum, letztlich Spielregeln der Zusammenarbeit zu definieren. Also wie wollen wir arbeiten? Was sind Dinge vielleicht auch, also ne, jetzt mein Leben ausmachen, weil ich vielleicht dienstags um 16 Uhr immer gerne meine Kinder abhole und dann brauche ich vielleicht da meinen Freiraum und bin dann dafür, keine Ahnung, Dienstagabend wieder am Rechner.
Ihr arbeitet verteilt über Deutschland, hast du schon gesagt, viel remote auch. Wie pflegt ihr dann trotzdem auch den Team Spirit, den es braucht, um als Unternehmen gut zu funktionieren?
Auch da ist es für uns, also wir haben als gesamte Firma, haben wir zwei beziehungsweise drei große Treffen im Jahr, wo wir uns als gesamte Firma zusammentreffen. Zweimal in Form von größeren Meetings und einmal in Form von letztlich einer gemeinsamen Wochenendreise, ne? Wo wir einfach ein ganzes Wochenende zusammen verbringen und ganz viel, ja, nennt man dann immer Quality Time sozusagen, miteinander verbringen. Und das ist auch immer geprägt von den Elementen, dass die Meetings sind wichtig und die sind auch gut. Dennoch ist ganz viel Zeit für Zusammenkunft, für Gespräche, für Socializing, für einander auch kennenlernen. Und darüber hinaus passiert in den einzelnen Standorten beziehungsweise Regionen relativ viel, wo die Kolleginnen und Kollegen dann eben auch wieder zusammenkommen in kleineren Teams, um dann den regionalen oder den kleineren Teamspirit sozusagen auch zu halten. Und ganz viel, und das ist auch etwas, was wir gerne in Projekten mit Kunden machen, passiert dann eben auch, dass man sich abends mal zu einem Essen trifft, dass man eben auch nach Feierabend, wie es dann so schön heißt, was miteinander unternimmt und das bringen wir auch in die Projekte gerne rein. Und auch das bringt ganz viel in der Frage von, warum ist man erfolgreich oder warum ist man nicht erfolgreich? Weil am Ende arbeitet man meiner Erfahrung nach zumindest lieber mit jemandem, den man auch irgendwie auf irgendeine Weise schätzt, weil, sind wir ehrlich, nicht jeden mag man, ja, also das ist natürlich auch klar, dass man mit dem einen besser und mit der anderen schlechter klarkommt, das ist total normal, aber auf irgendeine Art und Weise gibt es dann doch Dinge, die einen verbinden oder Dinge, wo man zumindest mal eine ähnliche Sichtweise hat oder denjenigen zumindest mal besser versteht, wenn man eben nicht nur darüber streitet, ob die Entscheidung in dem Projekt oder die Entscheidung zu diesem Thema jetzt richtig oder falsch war, sondern wenn man halt, ich sag mal, vielleicht teils auch gezwungenermaßen in Anführungszeichen mal darüber spricht, wie das Wochenende so war. Also auch diese sozialen Elemente sind aus unserer und meiner Sicht ein sehr großer Bestandteil.
Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie du auch als Familienvater diese Anforderungen, die der Job ja auch mit sich bringt, wie du das hinbekommst. Denn ich weiß nicht, wie viele Unternehmen ihr begleitet, das werden wahrscheinlich sehr viele sein. Und irgendwo ist doch immer ein Brand, der gelöscht werden muss. Irgendwo ist immer noch mal eine Veränderung eingetreten. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, auch mal abzuschalten, den eigenen Akku aufzuladen, für die Kinder da zu sein, das irgendwie alles zu handeln. Wie machst du das?
Wie machst du es? Ne? Das ist die Frage geht ja quasi auch direkt an dich zurück.
Ich sage auch gern was dazu. Fangen wir an.
Ja, gerne. Es hängt natürlich schon viel mit auch Organisation und Abstimmung zusammen. Also meine Frau arbeitet auch und arbeitet an der Stelle auch Vollzeit sozusagen. Von der Seite her ist es viel Organisation. Das Zweite ist, es ist auch für mich ganz viel diese Frage von, naja, ich habe es eben gesagt, ne, so wenn ich dienstags mittags um 16 Uhr oder um 15 Uhr meine Kinder abholen möchte, dann ist das auch Teil dessen, was für mich zu einem New Work Ansatz an der Stelle gehört. Das heißt aber dann nicht, dass ich entsprechend dann weniger arbeite oder dass ich quasi mich auf die faule Haut lege, sondern das heißt halt, dass man vielleicht dann eben auch abends sich hinsetzen muss und dann noch weitere Dinge oder dann nochmal an den Laptop muss. Ne? So, das ist dann meine persönliche Entscheidung und ich habe das große Glück, dass ganz viel Flexibilität irgendwo in unserem Job möglich ist, weil ob ich die Dinge dienstagsabends um 20 Uhr bearbeite oder dienstags um 16 Uhr, macht am Ende des Tages auch eigentlich nicht so den ganz großen Unterschied. Ich habe inzwischen für mich auch das Wochenende ist mein Wochenende. Also da lade ich die Akkus für die Woche auf und da ist auch dann Zeit für Familie und für Kinder und so weiter. Ansonsten hat's auch was damit zu tun, das ist der letzte Teil der ehrlichen Antwort, dass so an zwei Tagen in der Woche bei uns die Großeltern eine Rolle spielen und einfach sich um die Kinder kümmern tatsächlich.
Ja, ist natürlich toll.
Damit haben wir das große Glück, dass du halt einfach schon mal zwei Tage hast, wo du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst und dann halt an den anderen Tagen das entsprechend managt. Und ja klar, so am Ende gibt es immer Dinge zu tun und immer Dinge zu klären. Da setze ich aber sowohl für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für mich, nehme ich das in Anspruch, dass da einfach auch Verständnis dafür herrscht und herrschen muss, dass halt vielleicht auch mal heute nicht passiert, aber dass die Tochter, die da ist oder die krank ist, dann halt bei Papa ins Büro kommt.
Also wieder bedürfnisorientiert an der Stelle dann. Ich finde, was ja auch erstmal hilft, ist, wenn man sich eine Arbeit aussucht oder aussuchen kann, die man gern macht, weil dann ist das nicht ganz so drastisch mit den Akkus, die wieder aufgeladen werden muss. Ja. Also ich kenne auch Menschen, die quälen sich halt zur Arbeit und freuen sich aufs Wochenende, weil sie dann nicht mehr arbeiten müssen. Also ja. Ich freue mich aufs Wochenende, weil ich dann Zeit habe mit meiner Familie. Aber das ist natürlich auch manchmal anstrengend, weil dann auch irgendwelche Brände gelöscht werden müssen. Hoffentlich nicht wortwörtlich. Aber du weißt, was ich meine. Also ja. Das, finde ich, hilft mir zum Beispiel schon mal in selbstgewählten Verhältnissen zu arbeiten und Dinge zu tun, die ich gern tue, auch wenn das nicht jeden einzelnen Teilschritt vielleicht betrifft. Aber so kann ich mich immer in Welten bewegen, in denen ich gerne bin. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann natürlich diese Flexibilität, von der du auch gesprochen hast, zu sagen, ich habe jetzt nicht diesen 8- oder 9-Stunden-Block und dann Familie, sondern zu schauen, wie kann ich es auch ineinander stecken. Und ich bin mittlerweile auch mehr dabei, das zu trennen. Ich habe früher das auch mehr so ja überblendet, könnte man sagen. Aber es bringt ja auch keinem was, wenn man auf dem Spielplatz die E-Mails bearbeitet auf dem Handy und dann ist man nicht so wirklich in diesen E-Mails und man ist schon gar nicht beim Kind, was vielleicht auch nochmal Hilfe braucht. Ja. Und genauso auch am Wochenende. Es verschwimmt natürlich manchmal so ein bisschen, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, aus Interesse vielleicht. Also was ist Arbeit, ist dann natürlich die nächste Frage.
Ja.
Aber jetzt wirklich auch in so einem Kundenprojekt zu sein, in diesen Tools eingeloggt zu sein, das versuche ich dann in der Familienzeit zumindest auch zu vermeiden. Ich glaube, was auch hilft, ist hier, was ist die Frage, was ist das Ziel und was ist die Priorität? Und das ist natürlich ganz klar die Familie, das Wichtigste. Und wir haben eben diesen Luxus auch in der heutigen Zeit, die Arbeit so ein bisschen drumherum zu organisieren, auch natürlich durch die Wissensarbeit und durch die digitalen Tools. Und das ist vielleicht nochmal der allerletzte Punkt unseres Gesprächs, durch KI wird jetzt ja auch nochmal immer mehr möglich dadurch. Inwieweit beschäftigt euch das auch schon in Sachen Projektmanagement?
Es beschäftigt uns in jedem Fall, vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast. Für mich geht's auch ganz viel Prioritäten und Fokus, ne? Also diese dann da zu sein, wenn ich ein Meeting habe, habe ich ein Meeting und wenn ich auf dem Kinderspielplatz bin, bin ich auf dem Kinderspielplatz. Und alleine darüber, dass man seinen Fokus steuert, kommt auch so ein bisschen diese persönliche Effizienz irgendwo mit rein, dass ich eine Arbeitsumgebung schaffe, wo ich gut arbeiten kann und so weiter. Und jetzt, um die Brücke zu schlagen zu dem Thema KI, was du eben gesagt hast, ganz spannend ist ja das, was heute immer auch mit New Work assoziiert wird, ist vielleicht vor 10 Jahren auch noch revolutionär gewesen, während es heute vielleicht zu dem Standard gehört und wo sich's immer weiterentwickelt. Also du machst es ja seit 5 Jahren und ich glaube, wenn du vor 5 Jahren über New Work gesprochen hast, dann haben sich Leute noch anders positioniert, die vielleicht, weiß nicht, eine Workation angeboten haben oder Work from Anywhere. Das war völlig undenkbar sozusagen. Seit Corona ist dann viel, viel Gutes an der Stelle auch passiert. So, und bei Digitalisierung oder bei KI vor allen Dingen ist es dann aus meiner Sicht ganz, ganz ähnlich, ne? Wenn man sich überlegt, dass heute ist ja Werbung für den Google Eraser, der aus einem Bild quasi alles Mögliche rausradieren kann, so dass ich mich noch toller in Szene setzen kann. Das ist heute in jedem Handy drin. Wenn du vor 5, 6, 7 Jahren gesagt hättest, sowas wird mal möglich sein, dann wäre das wahrscheinlich künstliche Intelligenz gewesen. So, so auch heute, wenn wir über sowas wie ChatGPT als eine der bekannteren Plattformen ja sprechen, dann ist es wundervoll und ich persönlich nutze es auch. Ich gehe dann mal hin und lass mich dann inspirieren wie wäre denn jetzt mal der Vorschlag der KI? Und greift das dann oder gleicht das dann mit meinen eigenen Ideen sozusagen ab und nutzt das ein bisschen als Quelle der Inspiration. Wenn wir natürlich über solche Dinge reden wie Interpretation von Daten, dann ist es, glaube ich, auch eine ganz, dann wird es uns auch in 5 Jahren wird es vollkommen normal sein, dass man sich auf einem Report, der aus irgendeinem System kommt, dann seinen KI-Assistenten draufschaltet und der mir die 5 besten Findings sozusagen gibt. Für uns im Projektmanagement spielt es insofern gerade für die Tätigkeiten eine große Rolle, eine zunehmende Rolle, die aber ehrlicherweise bisher auch den wenigsten Leuten am meisten Spaß gemacht haben. Nämlich ich nehme irgendwie dann mein Excel-Sheet oder sonst irgendwas. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, wir haben dieses Jahr ein kleines Forschungsprojekt sozusagen zu der Frage von, was sind auch Tools, die in einem Kundeneinsatz sinnvoll einsetzbar wären und auch für unsere Kundinnen und Kunden zu empfehlen wären. Und was sind Tools, die wir selber nutzen wollen und werden. Und da kommt dann auch wieder ganz viel, du hast es eben gesagt, Regulatorik und Datenschutz ins Spiel, weil wie das so läuft, ist für mich heute zumindest auch noch nicht so ganz klar. Deswegen ist unsere Nutzung im Moment noch nicht so groß, wie sie vielleicht sein könnte, weil viele rechtliche Fragen eine Rolle spielen. Ich kann nicht einfach Kundendaten in irgendein KI-System reinpacken und der Kunde freut sich darüber, dass ich seine Informationen einmal quer über den Teich geschickt habe. Ne? Also das sind dann die Dinge, die bei uns schon auch die Nutzung zu einem gewissen Grade einschränken.
Ja. Ja, das bleibt spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich erlebe also auch KI-Tools als gute Assistenten, so wie ChatGPT ja auch einer sein kann, die Vorschläge machen, die vielleicht auch Arbeitsschritte abnehmen können. Vielleicht kann man sich irgendwann auch Projektpläne dann erstellen lassen. Man muss aber trotzdem nochmal drauf schauen, ist das jetzt wirklich auch in meinem Sinne? Ja. Finde ich das jetzt gut oder nicht? Also ich glaube, das bleibt, diese Vorher, währenddessen und auch nachher. Aber wenn die KI denn dazu lernt, also ich bin sehr gespannt und auch sehr optimistisch. Kannst du uns abschließend noch ein gutes Buch empfehlen? Das frage ich ja auch gerne meine Gäste und Gästinnen. Das kann mit Projekten, Projektmanagement zu tun haben, muss es aber nicht.
Ja, ich habe ja eben quasi im Grunde gut schon genannt als Buch, weil es viel mit, ich mag das Menschenbild, was da drin ist, ne? Das ist ein schönes Element, was darin enthalten ist. Und das Zweite, was ich sehr gerne gemocht habe, ist gerne gemocht, genau, du musst nicht von allen gemocht werden. Das ist auch ein Buch. Also ich bin viel so in dieser philosophischen Ecke sozusagen unterwegs gewesen im letzten Jahr. Und auch das ist aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, weil es ein bisschen einordnet, wie man selber so mit dem Alltag umgeht.
Vielen Dank. Sehr schön. Dann wünsche ich dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit natürlich, das Wichtigste heutzutage. Schöne Grüße nach Hessen. Vielleicht laufen wir uns auch nochmal irgendwann über den Weg. Würde mich freuen. Ansonsten erstmal bis bald. Mach's gut.
Danke dir und genau, vielleicht bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christian. Pack euch natürlich alles in die Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Christian, die Website von Assure und auch meine Webseite. Dort könnt ihr mir euer Feedback hinterlassen, schreibt mir gerne eine E-Mail. Dort könnt ihr natürlich auch sehen, was ich so treibe. Ich schreibe Blogposts, ich zeige euch, wo ich demnächst bin. Manchmal moderiere ich Konferenzen oder kleinere Veranstaltungen oder ich halte auch Vorträge. Und gern können wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr einen Keynote-Speaker sucht, einen Impulsgeber oder auch einen Moderator, dann kontaktiert mich gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, das wäre auch wunderbar. Ihr könnt den Podcast insofern supporten, indem ihr ihn bewertet. Bei Spotify und Apple Podcasts gibt es die Möglichkeit, Sterne zu vergeben. Wenn es euch richtig gut gefällt, freue ich mich über 5 Sterne. Und wenn ihr sagt, das Ganze sollte noch viel größer sein, viel weiter gehen, dann schreibt doch gerne einen kleinen Kommentar, also eine Rezension. Und dann steigen wir in der Relevanz der Podcast-Netzwerke, denn es gibt über 60.000 Podcasts in Deutschland. Da müssen wir was tun, gemeinsam. Und da danke ich euch, liebe Community, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Von daher teilt die Folgen gern. Lasst uns den New Work Chat Podcast auch in 2024 noch weiter entwickeln. Und ich freue mich auch auf neue Möglichkeiten, wenn ihr also auch Veranstalter seid. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir mal einen Live-Podcast zusammen auf die Bühne bringen. Das wäre auch nochmal eine schöne Geschichte. Auch überhaupt, wenn ihr Themenvorschläge habt, all das kommt gerne jederzeit auf mich zu. Und ihr könnt natürlich auch als Sponsor dabei sein. Aktuell habe ich Adobe mit Adobe Acrobat und Deskly hier als Sponsoren. Und auch ihr könnt dazukommen. Gerne für einen kurzen oder auch für einen längeren Zeitraum. All das ist möglich, wenn es zum Thema passt, wenn es auch zu der Idee passt, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.